Ich weiß nicht, warum Sie so ernst heute in den Bänken sitzen. Vielleicht, weil wir jetzt Ferien haben und alle müde sind wie die Lehrer oder wie die Pfarrer. Vielleicht, weil es heute nicht so super Sommerwetter ist, ein bisschen zu kühl, ein bisschen zu feucht. Vielleicht sind Sie noch erschöpft von der Gartenparty von gestern Abend. Im schlimmsten Fall ist es das Evangelium, das wirklich eine harte, schaurige Lehre enthält und das in dieser schönen Sommerszeit. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, Überfluss anzuhäufen und daraus zu leben. Das ist eine schlimme Botschaft, ihr Lieben, weil das ist genau unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft funktioniert so, dass ich während meines Berufslebens einen Überfluss anhäufe und von dem lebe ich dann später. Also sozusagen der Idealfall, ich arbeite bis 50 und kriege dann eine so große Abfindung, dass die mit meiner Rente üppig reicht bis zum Ende meines Lebens. Und dann kann ich dann die letzten Jahre, Jahrzehnte, also eigentlich ganz viele Jahrzehnte, sage ich mal so von 50 bis 85 oder 90, sind ja fast 40 Jahre, kann ich durch die Weltgeschichte reisen und Golf spielen, zum Beispiel. Darin besteht nicht der Sinn des Lebens, sagt der liebe Jesus. Also bei anderen Sachen würde ich mich ja eher damit anfreunden. Ich habe ja gesagt, das Wochenende war mal wieder Wacken zum 33. Mal. Sie müssen es nicht kennen. Das ist ein Dorf im Nirgendwo in Nordfriesland. Und dort findet seit 33 Jahren ein Festival für härtere Musik statt, Heavy Metal. Es wird immer größer von Jahr zu Jahr. Und das ist eine unglaubliche Schlammschlacht gewesen dieses Jahr wieder. Trotz aller Innovationen, am Ende steht man dann doch knöcheltief im Schlamm. 4 Tage lang mit 3,8 Promille im Blut. Da könntest du sagen, wie Jesus, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein 55-jähriger Mann sein ganzes Jahr lang darauf wartet, dass er endlich Anfang August nach Wacken fahren darf und dann dort 4 Tage lang dort nicht schläft, nur überlaute Musik hört, Bier aus dem Zapfhahn trinkt und knöcheltief im Schlamm wartet. Und das wäre doch eine viel interessantere Botschaft als das, was Jesus so erzählt. Warum regt er sich eigentlich so auf? Die Frage, die gestellt wird, ist eine völlig normale. Kommt bei uns ja auch häufig vor. Stellen Sie sich mal vor, gutbürgerliches Elternhaus, 2 Kinder. Die Eltern versterben, ein Kind wohnt im Elternhaus, das andere wohnt in der Mietswohnung. Und dann kommt das Kind, Junge oder Mädchen, ist ja völlig egal, Mann oder Frau, der in der Mietswohnung wohnt und sagt, pass mal auf, das ist unfair. Du wohnst im großen Elternhaus, musst dafür nichts zahlen. Ich wohne in der Mietswohnung, muss es bezahlen. Ich fordere Erbteilung. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, musst du halt eben das Haus verkaufen und mich auszahlen. Ist das unfair? Nö, oder? Das Erbrecht. Ich habe einen Anspruch drauf. Ich darf das. Wo hat denn Jesus jetzt das Problem mit? Es fängt schon mal damit an, dass Jesus die Funktion zurückweist, die ihm zugeschoben wird. Das macht er übrigens grundsätzlich. Jesus nimmt in seinen ganzen 3 Jahren öffentlichen Wirkens überhaupt keine Ämter und keinerlei Ehren an. Weg damit, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin kein Richter an einem Nachlassgericht. Menschen haben mich nicht eingesetzt, ich würde mich auch nicht einsetzen lassen. Ich bin auch kein Mediator der Anwaltskammer oder von der Caritas oder der Diakonie. Ist nicht mein Job. Mensch, wer hat mich eingesetzt? Geh woanders hin. Dummerweise hat dieser junge Kerl ihn angesprochen als Didaskale, als Lehrer. Und die Rolle offensichtlich, die gefällt ihm. Also mir ja auch, zumindest hier in diesem Kontext, nicht in der Schule. Die Rolle des Lehrers. Und das tut Jesus dann ja auch. Aber nicht nur gegenüber diesem einen Mann, dem gibt er nämlich gar keine Antwort, sondern er richtet sich sofort an die versammelte Schulklasse und sagt zur Schulklasse, gebt Acht vor jeder Art von Habgier. Und dann kommt die Geschichte mit der Scheune. Wo ich auch nicht verstehe, warum regt er sich jetzt so auf? Ich meine, das ist doch genau das, was wir tun. Wir versuchen, in unserer Berufstätigkeit gute Geschäfte zu machen, das Geld, was wir dann haben, anzulegen, also in der großen Scheune, damit es reicht bis ans Ende unserer Tage. Als ich 1993 angefangen habe, Jura zu studieren in Bayreuth, war das sofort von den ersten Semestern an so, dass da Versicherungsvertreter von MLP herumgelaufen sind, die genau dieses Geschäftsmodell verkauft haben. Haben gesagt, arbeite 25 Jahre lang hart, leg das gut an und mit 50 kannst du Golf spielen gehen. Genau das, worüber sich jetzt Jesus so aufregt. Was hat denn Jesus gegens Golfspielen? Und das ist so unkatholisch. Üblicherweise ist nämlich die katholische Lehre sehr schön ausgewogen. Alltagstauglich, menschenfreundlich, ein bisschen so und ein bisschen so, das nehmen wir alles zusammen. Ja, man kann sogar sagen, katholische Theologie lebt davon, dass sie die Gegensätze stehen lässt und vereint, selbst paradoxe Gegensätze. Denken Sie an Gott, der gleichzeitig gerecht und barmherzig sein soll. Geht überhaupt nicht. Also entweder sage ich, wenn du 1,3 Promille Blutalkohol hast und einen Verkehrsunfall verursachst, dann gehörst du ins Gefängnis, dann ist es gerecht. Oder ich sage, ach, ist nicht so schlimm. Ich meine, es passiert uns doch allen mal, dass wir mit 1,3 Promille irgendwie ein anderes Auto abschießen und drei Menschen sind tot. Schwamm drüber, passt schon. Barmherzig. Was ist er jetzt? Ist er gerecht oder barmherzig? Verstehen Sie? Es gehört zur katholischen Theologie dazu, dass man diese ganzen Gegensätze ausspielt, aushält, austariert, weil das ist nun mal die Welt. Und auf einmal ist Jesus Christus so ganz unleidlich beim Thema Altersvorsorge, Abfindung, Frühpension, Golfspielen. Warum ist er das denn? Also ich habe jetzt wirklich keine einfache Aufgabe hier vor euch. Denn das ist ein echter blinder Fleck in der üblichen katholischen Verkündigung. Wir Katholiken reden nicht gern übers Geld. Wir haben ja die Kirchensteuer in Deutschland. Und das ist sehr merkwürdig, weil von den 38 Gleichnissen, die Jesus benutzt, drehen sich 16 um Geld. Das sind schlappe 42%. Jesus redet in 42% seiner Geschichten über Geld und wir tun das nie. Und die Botschaft, die er da an den Tag legt, die ist sehr einfach, sehr klar, sehr unangenehm, sehr schroff. Er sagt, einen Mittelweg gibt es nicht. Du musst dich entscheiden, Mensch, verlässt du dich auf dich und dein Vermögen und deinen Überfluss oder verlässt du dich auf Gott? Es gibt nichts dazwischen. Ich kann nicht sagen, ach, ich mache so ein bisschen Altersvorsorge, so ein bisschen Abfindung, aber ich vertraue total auf Gott. Warum ist der Herr denn auf einmal so unentspannt? Hey Jesus, chill mal, komm mal runter, mach dich mal locker. Wir sind ja hier auf der Welt, wir brauchen das doch. Reg dich nicht so auf. Habe jetzt 5 Jahre Erfahrung als Beichtvater und die Erziehung der letzten Jahrhunderte funktioniert bis heute sehr gut. Also egal wie alt Leute sind, häufig ist die Meinung, die schlimmste Form der Sünde ist alles, was mit Sexualität zu tun hat. Sechstes Gebot. Also auch wenn dann Leute irgendwann überhaupt keine sexuellen Aktivitäten mehr haben, dann sagen sie, wunderbar, ich bin sündenfrei. Herr Pfarrer, fragen Sie mich aus, ich habe keine Sünde mehr. Dabei ist die Sünde, um die es Jesus geht, eine Sünde gegen das erste Gebot. Und wenn ich mal davon ausgehe, dass Mose nicht besoffen war und Gott auch nicht, als sie die 10 Gebote aufgeschrieben haben, dann gehe ich doch nochmal davon aus, dass Gott mit dem wichtigsten Gebot anfängt, oder? Das erste ist doch garantiert gewichtiger als das 6. Gebot. Ihr habt es auch gehört. Also abgesehen von dieser freundlichen Umschreibung von Windhauch, also so hätte ja Jesus auch reden können, habt ihr einen Ausschnitt aus dem Kolosserbrief gehört? Das ist im Nebensatz ein bisschen untergegangen, aber da steht eine sehr harte Formulierung auch. Deswegen ist das mit dem Evangelium kombiniert. Jede Form von Habsucht ist Götzendienst. Also wenn ich Zeug haben will, Altersvorsorge, Abfindung, Eigentumswohnung, Bankdepot, egal was, Briefmarkensammlung, Bitcoin, keine Ahnung. All das, was ich haben will, sagt der Kolosserbrief, stopp mal, das ist Götzendienst. Du dienst nicht Gott, du dienst dem Mammon. Harte Lehre, oder? Biblische Lehre. Der heilige Philipp, mein Ordensvater, hat das auch gesagt, hat gesagt, wenn die Leute jung sind, dann dreht sich alles bei denen um Sex und wenn sie alt werden, dreht sich alles ums Geld. Interessanterweise, wenn man Leute vorsichtig fragt, wie es denn so mit den Vermögensverhältnissen ist, sind die sofort zurückweisend und betroffen. Die Idee, dass die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, was mit meinem Glauben zu tun haben könnte, finden die meisten absurd. Glaube ist das, ja, am Sonntag gehe ich da um 10.05 Uhr in die Kirche, sitze da ein bisschen brav rum, höre mir den Schmarrn an, der passiert, gehe um 10.55 Uhr nach Hause, gut ist. Mit meinem Geld hat das nichts zu tun, wie ich damit umgehe. Ein paar Tricksereien in der Steuererklärung, na gut, ein paar Vorteilungen, Bereicherungen hier und da. Nehmen nicht alle ein paar Stifte in der Arbeit mit? Jesus sieht das ganz unentspannt. Er sagt, diese Trennung in finanzielles Leben und geistliches Leben ist Blödsinn, weil du hast nur ein Leben. Und die Art und Weise, wie du mit dem Geld umgehst, drückt aus, welchem Gott du dienst. Dien ich dem Gott da oder dem Gott in meinem Portemonnaie? Schwarz-weiß, ohne Mittelweg, unangenehm. Das, was die Bibel sagt, sind die 10%. Also wenn du 10% gibst, dann hast du eine Chance, frei zu werden von der Habsucht. Und ich mache jetzt hier keine Werbung für irgendeine Organisation. Das Wichtigste bei dieser Geschichte von geben, großzügig sein, weitergeben, ist, dass die ersten 10% Gott gehören. Übrigens bei den Juden nicht nur 10, sondern 30. Es gibt nämlich einen Zehnten für den Tempel, einen Zehnten für den Leviten und einen Zehnten für die Armen. Das heißt, nach der Tora hast du 30% Spendenpflicht, nicht 8% deiner Einkommensteuer. Wenn man nur bei den 10% bleibt, ist es der erste Teil. Also ein frommer Christ müsste am Anfang des Monats 10% irgendwohin überweisen und nicht gucken, was am Ende des Jahres noch übrig ist, und dann ein paar Euro 50 irgendwo hin. Ich träume davon, dass wir das langsam verstehen und zum Beispiel unseren Kindern beibringen, da hast du 10 Euro Taschengeld, aber 1 Euro gehört Gott. Überleg dir, was du mit 10% machst, wohin du die zuerst gibst. Das ist die erste Aufgabe. Nicht, aha, ich habe 10 Euro, jetzt kann ich dafür Eis kaufen, sondern wohin gebe ich diesen einen Euro? Denn das Prinzip im Reich Gottes ist Multiplikation. Das habe ich schon im ersten Semester Volkswirtschaftslehre gelernt, auch schon in der Schule. Der Zinseszinseffekt ist genauso volkswirtschaftlich. Jeden Euro, den ich ausgebe, er potenziert sich. Das Geld, das ich von Gott bekommen habe, ist ein Segen. Und wenn ich diesen Segen weitergebe, wird er sich potenzieren, und zwar zu meinem Vorteil. Ich habe meine Zeit schon weit überschritten, entschuldigt ihr Lieben. Ich könnte noch ganz viele Bibelstellen erwähnen, aber es ist ein total wichtiges Thema, das mir auf den Nägeln brennt, weil es ganz konkret zeigt, worauf baust du dein Leben? Ist es Götzendienst oder Gottesdienst? Wohin gehen die ersten 10% deines verfügbaren Einkommens? Eine sehr praktische Entscheidung. Hoffen wir mal, dass der Herr Jesus Christus nicht immer so unentspannt ist wie heute in diesem Evangelium. Amen.